was hat das alles mit den Jugendlichen zu tun? Ich fange einfach nochmal an beim Brexit. Ich fand das unmöglich. Wie kann es sein, dass die Älteren in dem Fall über die Zukunft der Jungen entscheiden? Dann ist natürlich Fridays for Future plötzlich sehr, sehr stark geworden in der Zeit. Und ich habe gemerkt, wow, da kommt eine neue Generation von Jugendlichen, die wirklich sich für politische Themen einsetzen. Und ich habe gemerkt, das möchte ich irgendwie alles aufnehmen. Und dann kommt da noch dazu, 98% der 12- bis 19-Jährigen sind in den sozialen Medien. Und zwar täglich. Auch da, Fake News sind stärker geworden seit 2016 mit Donald Trump. Da ist so viel passiert und ich glaube auch, dass es an jungen Menschen nicht vorbeigeht.
Hallo bei Belz Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Belz. Heute geht es um ein Buch über die dunklen Seiten. Und zwar die dunklen Seiten der Menschen und der Gesellschaft, in der wir leben. Von Lügen über Verarschen bis Haten und Protestieren. Ich glaube, es hackt ist das politisch-philosophische Sachbuch, das ich in meiner Jugend gern gelesen hätte und dessen Inhalt gerade jetzt alle in jedem Alter lesen und anwenden sollten. Ich bin Anne Sauer und ich spreche heute mit Jörg Bernardi über sein Buch Ich glaube, es hackt. Hallo lieber Jörg.
Hallo Anne, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Du lebst und arbeitest in Hamburg als freier Autor, warst davor ganz lange für die Zeit tätig, widmest dich aber jetzt vor allem dem Bücherschreiben und vor allem der Arbeit mit der Philosophie, mit Jugendlichen und mit allen, die sich dafür interessieren. Du hast studiert Literaturwissenschaften und Philosophie in Köln, Paris und Düsseldorf. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt. Ich habe in Köln angefangen und die Reihenfolge stimmt, dann war ich in Paris und dann in Düsseldorf.
Und du hast in Hildesheim promoviert. Und die wichtigste Frage gleich zu Beginn ist, wo war es denn am schönsten? Du musst natürlich jetzt eigentlich Hamburg sagen.
Eigentlich ja, und es taucht ja auch bisher gar nicht auf. Insofern, das sagen die Hamburger einem ja auch ständig. Jetzt bin ich ja schon über 8 Jahre hier. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon so sehr geimpft und manipuliert, dass ich auch sage, ja, Paris war wirklich sehr schön, einzigartig, aber ich glaube, Hamburg reizt mich noch mehr. Und hier bin ich tatsächlich auch am längsten.
Und alles, was du jetzt hier tust, auch wenn du jetzt nicht in Hamburg studiert hast, aber du arbeitest in Hamburg und widmest dich der Philosophie der Medien, Kultur und Gesellschaft und unter anderem auch in deinem jetzigen Buch, um das es heute geht, Ich glaube, es hackt. Ich habe rausgelesen, dass du als Autor nicht nur Bücher schreibst, die du dann einfach so in die Welt rausschickst und alle damit machen lässt, was sie wollen, sondern du begleitest auch mit interaktiven Lesungen und Workshops deine Arbeit. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie deine Arbeit eigentlich genau aussieht und ob die vielleicht auch einen Anstoß zu dem Buch gegeben hat.
Ja, meine Arbeit hat sich natürlich seit Corona, haha, wen wundert's, auch ein wenig verändert. Es ist natürlich digitaler geworden. Nichtsdestotrotz, auch das ist schön, ich habe eben sehr viele Workshop-Formate, die ich mache. Das heißt, das eine ist, dass ich wirklich mich für Themen interessiere, recherchiere, teilweise dann auch wie ein Journalist oder eben ein Autor und mir wirklich Themen richtig vornehme. Also für mich hat das auch viel mit Verkörperung zu tun. Das heißt, die Themen gehen mir teilweise auch sehr nah oder eben ich durchlebe die auch teilweise. Also für mich sind das nicht einfach nur Gedanken, die ich irgendwie wie so ein Puzzle zurechtrücke. Das gehört auch dann zum Text und zum Handwerk quasi. Aber die Themen selber und wie ich auf diese Ideen komme, da gehören ganz viele Gespräche rein mit Freunden, ganz viele Kontakte auch mit anderen Kollegen, Kolleginnen, ganz viel natürlich. Ich bin insofern beruflich oder philosophisch ein News-Junkie. Das heißt nicht, dass ich jetzt wirklich das aktuelle Tagesgeschäft mir immer anschaue, jetzt politisch auch, aber vor allen Dingen, ich gucke mir einfach ganz viele unterschiedliche Magazine an. Da unterscheide ich auch nicht zwischen rechts und links oder ich versuche einfach unbefangen, mir Infos so zu holen, wie sie eben auch in der Welt sind. Ja. Und das ist eben das eine. Und das andere ist, dass ich das Buch dann schreibe. Und dann, so wirklich lebendig, wird das für mich erst dann, wenn ich hinterher dann Workshops gebe und dann sogar das Buch für mich nochmal weiterentwickle. Also ich sehe das Buch gar nicht unbedingt als fertiges Ergebnis, sondern das ist dann die wirklich schon gelungene und ästhetisch vor allen Dingen ja auch bearbeitete. Ich habe ja meistens Illustratorinnen, ganz großartige Illustratorinnen, die die Bücher dann machen. Das macht es natürlich für mich auch nochmal super kreativ und schön. Und mit dem Ergebnisbuch mache ich aber weiter. Mhm. Das heißt, das ganze Thema und auch wie ich darüber denke, was ich damit mache, das entwickelt sich alles weiter. Und das finde ich eigentlich das total Spannende an meinem Beruf.
Du hast dir die dunklen Seiten der Menschen einmal ausgesucht. Du hast eine Art, finde ich, Bestandsaufnahme gemacht. Eine Mischung aus super gut recherchierten Fakten. Mit welchen Hürden oder Problemen oder dunklen Seiten haben wir uns denn jeden Tag zu beschäftigen als Mensch hier in diesem Land und in Europa? Und hast dann jedes dieser Kapitel ergänzt mit einem Teil, der unbedingt erfordert, dass man sich danach noch damit beschäftigt, nämlich Gedankenspiele, Gedankensprünge und auch Fragen, die du den Lesenden gibst, um dann sich eine eigene Haltung zu erarbeiten. Das Lesealter ist 14 Jahre, also ab 14 Jahre empfiehlt man das. Ich bin jetzt 31 und auch ich habe mich wunderbar dabei gefühlt, das zu lesen und vor allem ganz viel zu lernen. Und ich war sehr dankbar dafür, dass mir jemand, in dem Fall du, dabei geholfen hat, mein eigenes Gedankenwirrwarr, das ich so ab und zu habe, wenn ich mir Diskussionen im öffentlichen Raum angucke, dass das einmal so ein bisschen entknotet wurde. Die Frage, die ich mir aber gestellt habe, ist schon, als ich 14 war, waren diese Themen für mich nicht relevant. Da gab es irgendwie nur mich als kleines eigenes Universum. Ich sehe schon, dass sich einiges verändert hat und dass gerade die, das klingt, ne, die Jugend von heute, aber so ist es ja, dass die doch ganz anders tickt und was, das ist auch gut, dass es so ist. Was hat sich denn deiner Meinung nach besonders verändert? Also gerade wenn du auch auf die Medien guckst, das ist ja schon ein Thema in deinem Buch.
Ja, absolut. Also erstmal danke für das Kompliment. Das freut mich natürlich, dass du auch noch was davon lernen konntest. Und das ist ja auch so ein bisschen auch das Anliegen, ne? Dass es so ein bisschen dabei hilft, die Welt besser zu verstehen oder dieses Gedankenknäuel, das wir eben manchmal haben, auch durch Medien vermittelt, weil es eben so viel ist, ne? Informationsflut, da ein bisschen abzuhelfen. Entstanden ist diese Idee, ja, da gibt's mehrere Faktoren. Also das eine ist ein persönlicher Faktor, nämlich meine persönlichen Erlebnisse, die ich die letzten, sage ich mal, 5 Jahre gemacht habe. Und das ist einmal der Brexit. Das war für mich wirklich eine Initialzündung, ein Schlüsselmoment. Das war für mich damals unvorstellbar, wirklich. Weil ich bin total europäisch aufgewachsen. Also für mich war irgendwie ganz klar, dass wir Deutschen nie alleine sind. Das war für mich selbstverständlich. Und dann kam ja noch Trump dazu, kurze Zeit später. Und dann hatten wir eine sehr wilde Zeit, die letzten 5 Jahre, sage ich einfach mal. Ne? So. Und jetzt ist deine Frage berechtigt, was hat das alles mit den Jugendlichen zu tun? Ich fange einfach nochmal an beim Brexit. Ich fand das unmöglich. Wie kann es sein, dass die Älteren in dem Fall über die Zukunft der Jungen entscheiden? Weil, das konnte man sich ja anschauen, kann man sich heute noch anschauen, die Ergebnisse waren so, dass vor allem die Älteren, also ab 40, 50, gegen das Bleiben in der EU gestimmt haben und die Jungen waren eigentlich dafür. Insofern fand ich das wirklich eine Sache. Dann ist natürlich Fridays for Future plötzlich sehr, sehr stark geworden in der Zeit. Und ich habe gemerkt, wow, da kommt eine neue Generation von Jugendlichen, die wirklich sich für politische Themen einsetzen. Plötzlich kamen dann auch Bloggerinnen, Jüngere, die sich für Gleichberechtigung einsetzen. Und ich habe gemerkt, das möchte ich irgendwie alles aufnehmen, weil es gibt viele Jugendliche, die sich dafür interessieren. Und dann kommt da noch dazu, wir wissen ja, 98% der 12- bis 19-Jährigen sind in den sozialen Medien und zwar täglich. Ja, also das ist nicht irgendwie eine kleine Gruppe, sondern es sind ganz, ganz viele, also eigentlich fast alle, kann man sagen. Und auch da, ne, wir haben dann plötzlich eine Phase gehabt, Fake News sind stärker geworden seit 2016 mit Donald Trump. Ich glaube, es gab noch nie so viele Fake News. Da ist so viel passiert und ich glaube auch, dass das an jungen Menschen nicht vorbeigeht. Und man weiß ja jetzt auch aus Studien, dass man mindestens einmal pro Woche irgendwo Fake News oder Verschwörungstheorien begegnet und jetzt in Corona ist das natürlich noch, oder in der Corona-Krise ist es noch viel, viel stärker und gefährlicher geworden, auch was wir an den ganzen Bewegungen jetzt auch sehen. Also da ist ja eigentlich, man kann jetzt davon ausgehen, jede Woche ist ein neuer Skandal, jede Woche ist irgendwas, eigentlich gibt es täglich negative Schlagzeilen und jede Woche passiert irgendwas Neues. Mhm. Ja.
Und dein Buch zielt darauf, so habe ich es gelesen, darauf hinaus, eben diese dunklen Seiten, diese Hürde, die da lauern, einfach zu verstehen, zu deuten, zu erkennen und sich eigene Gedanken zu machen. Gerade weil sie uns ja täglich irgendwie beschallen und da für ganz viel Missmut sorgen können, weil man es einfach nicht klar einordnen kann. Die dunklen Seiten, also diese Kapitel, die du dir ausgesucht hast, lügen, provozieren, verarschen, haten, manipulieren und dann am Ende überwachen, protestieren, engagieren. Wie war das denn, dass du dich genau auf diese Kategorien mit dir selbst geeinigt hast? Also von allen dunklen Seiten, die es so gibt, wurden es diese. Wie kam das denn?
Ja, gute Frage, weil es tatsächlich ein ganz spannender Prozess war, auch für mich. Und zwar hat das angefangen, ich weiß noch, 2018, Weihnachten, habe ich mein Konzept, das war so eine richtig große PowerPoint-Präsentation mit ganz vielen Bildern für die Stimmung, also so Moodbilder und aber auch ganz viele Zitate, Texte von Philosophen, Soziologen und so weiter, habe ich an meine Lektorin geschickt und habe gesagt, ich möchte was über die dunklen Seiten machen. Ich weiß es jetzt. Da war aber noch überhaupt nicht klar, dass es jetzt um genau die Stichworte geht, die du gerade genannt hast. Und dann hatte ich 2019 eine Veranstaltung mit Mann, Frau, Mensch mit dem Heinberg-Gymnasium in Göttingen. Das heißt, ich habe da wirklich mit Jugendlichen gearbeitet, die waren so 14, 15. Und da ging es, ne, bei Mann, Frau, Mensch, da geht es ja um Identität und Geschlecht und unter anderem meinen Workshops auch um die Frage, darf man sich eigentlich über Geschlechter lustig machen? Wie funktioniert das in unserer Gesellschaft, wenn wir über Trans-Menschen Witze machen oder über andere Minderheiten, über Frauen? Ja? Mhm. Und da habe ich immer so eine Gegenüberstellung. Es gibt ja bei Langenscheid erschienen Wörterbücher, nämlich Mann, Frau, Mann oder Frau, Mann, Frau, so von Susanne Fröhlich und Mario Barth. So, ist nicht alles zu empfehlen, aber es ist eben sehr unterhaltsam. Und die Menschen lieben solche Bücher eben auch, weil dort mit Klischees gespielt wird, weil man da auch lachen kann. Und in diesem Workshop zu dieser Frage gab es plötzlich eine ganz heiße und kontroverse Diskussion unter den Jugendlichen, weil plötzlich einer aufzeigte und meinte, also ich finde ja, man kann über alles lachen, man muss sogar über alles lachen. Ja, also wenn wir nicht mehr Witze reißen dürfen über alles, über jede Minderheit, über jedes Thema, dann sind wir nicht mehr in einer freien Demokratie. Und dann ging es los. Und dann kamen die Nächsten und haben dagegen argumentiert. Und dann wirklich, wir haben da eine halbe Stunde lang ganz hitzig drüber diskutiert. Und das war für mich der Moment, an dem ich gesagt habe, boah, hier geht's um Verarschen. Ich möchte Satire, Witze und dieses, wer lacht eigentlich in der Gesellschaft über wen? Wer darf das und wer darf das nicht? Oder wie, mit welchen Mitteln? Das möchte ich mit drin haben und so kam ich auf Verarschen. Und dann war ich im März, also einen Monat später, auf einer Tagung für Jugendliche. Da waren über 120 Jugendliche, die über Verschwörungstheorien gingen, diese Tagung. Mhm. Mein Ansatz ist ja sowieso, das war bisher bei allen Jugendsachbüchern so, ich möchte irgendwie Alltag, also den direkten, konkreten Alltag mit gesellschaftlichen Themen oder auch philosophischen Themen verbinden. Und für mich war klar, ich suche jetzt Dinge, die uns im Alltag passieren oder die wir auch im Alltag tun und die wir gleichzeitig aber auch in der Politik, in den Medien und in der Gesellschaft finden. Und das war dann für mich plötzlich Lügen, das war Provozieren, das kennt auch jeder aus dem Alltag, ne? Provoziert zu werden oder selbst auch zu provozieren. Und dann eben Verarschen, Haten auch, Hass ist auch eine finde ich, eine Sache, da stößt man schon drauf. Und das würde ich zum Beispiel abgrenzen von Mord und Totschlag. Mhm. Ja, das ist etwas, das ist auch eine dunkle Seite, ja, aber das ist jetzt nicht unmittelbar in unserem Alltag, dass wir alle irgendwie jemanden töten oder dass wir getötet werden. Also gab es dann für mich auch ganz klare Dinge, die eben nicht zu diesen dunklen Seiten gehören und dann eben manipulieren, ganz wichtig, und überwachen, klar.
Ja.
Und dann wollte ich natürlich, und das war auch ganz wichtig, dass das alles eine positive Wendung noch bekommt am Ende. Deswegen kommt eben noch Engagieren rein und Protestieren, dass das irgendwie auch noch positiv aufgefangen wird. Ich wollte die Jugendlichen nicht damit alleine lassen, sondern ich wollte auch zeigen, man kann was dagegen tun, vielleicht sogar, man muss was dagegen tun.
Ich habe ja auch mal Philosophie studiert, vor langer Zeit, und ich erinnere mich noch an die Mäeutik, wenn ich es richtig erinnere, dass es dieses dabei helfen mit den richtigen Fragen, dass die Schülerin auf die Lösung kommt. Und das fand ich so spannend mit diesen Gedankenspielen, weil diese Fragen stellt man sich ja so nicht die ganze Zeit. Mhm. Aber du musst sie dir stellen, weil nur dann nimmst du ja verschiedene Seiten ein, Perspektiven. Und das ist für mich auch Philosophie. Meine Frage an dich wäre, Philosophie ist dein Ding auf jeden Fall. Und wo siehst du denn die großen Stärken der Philosophie, gerade in der Arbeit mit Jugendlichen?
Also das ist einerseits dieser allgemeine Blick auf ein Thema, aber eben gleichzeitig interdisziplinär. Das heißt, ein Philosoph arbeitet ja niemals nur mit einer Perspektive, sondern da schaut man sich an, was sagt die Psychologie dazu, was sagt die Soziologie dazu, was sagt die Medienwissenschaft dazu. Die Philosophie selbst ist eigentlich gar keine eigene Disziplin, sondern die braucht immer andere, damit sie etwas kreieren kann. Ansonsten finde ich das einfach, wie du es eben schon gesagt hast, du hast ja den Sokrates eben erwähnt mit der Mäeutik, also das ist ja diese Geburtshilfe, also der Wahrheit zur Geburt verhelfen, und ich finde, das kann man eigentlich am besten mit Fragen, nicht indem man Antworten vorgibt, sondern dass man wirklich guckt, okay, wie sind hier die Hintergrundinfos, und das ist ja so mein Konzept auch, dass ich wirklich Fakten liefere, Hintergrundinfos, und dann aber das alles mit Fragen, mit neuen Perspektiven irgendwie nochmal anreichere, damit man wirklich hinterher selbst ins Denken kommt. Und das ist eigentlich auch, finde ich, was es dann nicht mehr so schwer macht, weil das sind ja wirklich sehr ernste Themen, die ich da behandle. Und gleichzeitig wollte ich aber mit diesen Gedanken spielen und mit den Gedanken springen. Und auch die Illustration hilft da sehr, das alles ein bisschen emotional gestalten und dass es eben nicht zu schwer wird. Das war mir ganz wichtig. Nicht, dass man jetzt dabei lacht unbedingt, aber selbst ein bisschen Witz und Humor sollte drin sein.
Da ist so viel drin, und das ist definitiv ja kein Buch, dass man jetzt so vorm Schlafengehen immer mal wieder so reinliest, um sich mal so richtig in eine Geschichte versinken zu können. Das ist ja schon was, da muss man eigentlich in Austausch gehen mit sich selbst und im besten Fall ja auch mit anderen, weil dadurch entsteht diese Diskussion. Die Frage ist dann wo siehst du denn dieses Buch? Wo könnte dieses Buch denn noch Thema werden oder Gegenstand?
Ja, das ist natürlich auch die Frage, weil Philosophie hat natürlich auch was sehr Freies. Es geht ja auch sehr stark um Meinungsfreiheit. Und ich glaube, dass ich da das Buch auch am ehesten ansiedeln würde. Es passiert ja gerade ganz viel. Also selbst die Europäische Kommission hat jetzt für Lehrer zum Beispiel einen Leitfaden herausgegeben, wie kann ich über Identität sprechen, dass ich eben nicht nur über nationale Identität spreche, sondern auch das ganze Konzept der Identität da ein bisschen besser verstehen kann. Ich hatte viel Kontakt mit einer NGO, Lie Detectors heißen die. Die gehen auch in die Schulen, in die Schulklassen und machen auch Workshops und klären auf, was sind Fake News, und machen da auch sehr interaktive Spiele. Ich glaube, dass mein Buch ähnlich einfach wirklich politische Meinungsbildung und Medienkompetenz vermittelt. Und ja, jetzt auch die ersten Rezensionen, davon gab es jetzt schon einige, haben weitestgehend zu 80% auch alle immer genau diesen Aspekt betont. Insofern, vielleicht kann ich das selber gar nicht so gut beurteilen, sondern ich berufe mich jetzt auf das, was andere schon gesagt und geschrieben haben. Und da kam sehr häufig die Reaktion, hey, das muss unter die Lehrerinnen und Lehrer, das muss an die Schulen, das ist ein neuer Ansatz auch irgendwo, sowas hätte ich auch gern früher mal diskutiert, was hätte ich eigentlich gemacht im Dritten Reich, wäre ich Mitläufer gewesen, wäre ich da geblieben oder wäre ich geflüchtet, hätte ich Widerstand geleistet, und das zum Beispiel hätte ich mir auch früher gewünscht als Schüler, vielleicht kommt da auch so ein bisschen, ist ja auch, ne, also ein bisschen ist man da nie frei von, dass man auch Dinge reinpackt, die man sich selbst als Jugendlicher gewünscht hätte, wenn mir der Holocaust mal so näher gebracht worden wäre, dass ich wirklich ein bisschen in die Zeit gegangen wäre und geguckt hätte, ach, was gab's denn da alles, auf welcher Seite hätte ich stehen können, was hätte ich persönlich denn gemacht? Das ist für mich dann ein neuer Angang, und da würde ich einfach ermutigen, da brauchen wir mehr, sollten wir mehr wagen, uns mehr zutrauen und mehr Mut haben, auch einfach mal zu experimentieren. Und zwar jenseits, ist das jetzt politisch korrekt oder nicht, sondern einfach mal spielerisch an das Thema rangehen. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass ich damit ein bisschen Vorschub geleistet habe, diese sehr schweren Themen, die ja auch immer noch auf dem Schulplan stehen und stehen sollten weiterhin, dass die ein bisschen mehr Spielerisches bekommen. Ja.
Weil es eben den Zugang zu der Geschichte, zu den Fakten, die wir alle einmal irgendwie auswendig lernen sollen in der Schule, natürlich total aufbricht und auf einmal ins Hier und Jetzt holt. Und das ist es ja einfach. Es passiert ja immer noch. Du erklärst, finde ich, sehr einfach und verständlich große Themen.
Ja, ja. Und gerade planen wir eben eine Veranstaltung auch mit einer Berufsschule. Also das sind dann schon 16- bis 20-Jährige. Und das wird zum Thema Cancel Culture gehen. Meinungsfreiheit und Cancel Culture. Lass mal canceln. Ich glaube, es hackt. Und ich glaube, dafür ist das Buch super geeignet als Grundlage, um wirklich in eine Diskussion zu gehen. Das heißt, man könnte sogar über Schülerformate nachdenken, debattieren. Ja, Debattierformate. In England ist das völlig normal. Da wird schon in der Grundschule gelernt, wie man debattiert. Und das ist völlig normal. Ich kann mal die Perspektive einnehmen und dann auch die Gegenperspektive. Pro und Contra ist da völlig natürlich. Also im Schulsystem wird dort sehr, sehr früh geübt. Das sind in Deutschland nicht ganz so. Das Debattieren fängt meistens später an, ja, Gymnasium, es muss dann auch ein besonderes Gymnasium sein. Insofern würde ich dazu ermutigen, das so früh wie möglich auch schon das einzuüben, dass es eben verschiedene Perspektiven gibt, dass nicht alle gleichwertig sind unbedingt, aber dass es wichtig ist, sich in andere Perspektiven reinzudenken. Und ich gebe vielleicht noch ein Beispiel auch. Es hilft ja auch dabei, die Umwelt oder das, was die Erlebnisse, die man eben hat, besser zu verstehen und besser einzuordnen. Ich hatte während des Schreibens, relativ am Ende, dann ging es ja mit Corona los, da hatte ich plötzlich eine Begegnung. Ich war mit meinem Hund spazieren draußen auf dem Feld und dann saß da jemand auf dem Baum, so ein 26-jähriger Mann. Und der saß auf diesem Baum so 4-5 Meter hoch und schaute runter und plötzlich, als er mich sah, sagte, hey, hast du es schon gehört? Wir sollen bald in einer Diktatur leben. Ich werde auch morgen nach Berlin fahren auf die Querdenker-Demo. Schließ dich uns an. Ich wollte dich nur schon mal warnen. Bald werden wir hier alle nicht mehr frei sein. Also wenn dir irgendwas daran liegt, an deiner Freiheit, an dieser Demokratie, dann musst du jetzt morgen mit nach Berlin kommen, mit demonstrieren. Und er saß da oben, er war so verzweifelt. Ja? Mhm. Und ich habe dann wirklich mich mit ihm unterhalten und habe ihm zugehört, was ihm denn so Sorgen macht. Wir haben uns da wirklich eine halbe Stunde bis fast eine Stunde unterhalten und irgendwann am Ende meinte er dann so, Mensch, du bist ganz anders als die anderen, die vorbeikommen, die fluchen dann oder sagen, sei ruhig oder die gehen einfach vorbei und sagen gar nichts und du hast dich mit mir unterhalten. Und ich glaube, aus diesem Grund habe ich auch mit dieses Buch geschrieben, dass unsere Debattenkultur sich ein bisschen öffnet wieder, dass wir uns ein bisschen mehr zuhören können. Mhm. Das sind so bei mir auch so schöne Momente im Leben, wenn ich merke, das, worüber ich gerade schreibe, passiert dann da, wenn jemand auf dem Baum sitzt und mich irgendwie von Verschwörungstheorien überzeugen will. Mhm. Ja? Also der hatte halt diese ganze Palette auch an Verschwörungstheorien. Mhm. Und da ich aber gut vorbereitet war, konnte ich damit gut umgehen. Für mich ein tolles Beispiel, wie eben das im Alltag laufen kann und vielleicht auch sollte. Ja?
Das heißt, über allem steht ja auch zuhören, hinterfragen, verstehen. Und dann letztendlich etwas dafür oder dagegen tun.
Genau.
Das Buch endet, du hast es schon gesagt, mit dem positiven Aufruf, dass danach etwas weitergehen kann. Vielleicht zum Schluss der Folge, welchen Appell gibst du denn den LeserInnen deines Buches mit auf den Weg?
Ja, also mir sind drei Themen ganz wichtig in diesem Buch. Das eine ist Klimaschutz. Das ist bei mir nicht schwerpunktmäßig behandelt, aber das ist da drin, auch Fridays for Future, die Bewegung und Corona ist für mich persönlich nur der Anfang. Wir werden in der Zukunft wahrscheinlich noch ganz andere Herausforderungen erleben und der Klimawandel gehört dazu. Dann Gleichberechtigung. Ja, das habe ich schon in Mann, Frau, Mensch sehr stark bearbeitet. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich finde, da müssen wir noch einiges bewegen, in Deutschland, aber auch in ganz Europa, dass wir da gar nicht mehr von Teilhabe reden müssen, sondern dass es völlig selbstverständlich ist, dass alle Geschlechter jede Funktion ausführen dürfen. Unsere mediale und gesellschaftliche Debattenkultur kann da wirklich noch einiges zu lernen, einiges lernen. Und das dritte große Thema, ist tatsächlich Europa. Das habe ich ja heute schon am Anfang erwähnt. Ich bin für mich so europäisch aufgewachsen, das ist mir so im Blut, dass es mir wirklich ein ganz wichtiges Anliegen ist und deswegen ist es auch im Buch am Ende ganz stark nochmal. Und ich glaube, das wird auch eine ganz große Aufgabe in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren. Aber es fängt jetzt an. Und also wenn wir hinter diesem Friedensprojekt weiterhin stehen, wenn wir daran glauben, wenn wir das gut finden, wenn wir sagen, ja, wir wollen eben auch in Zukunft dieses friedvolle Europa haben, diese tolle Vielfalt an Kulturen, die aber trotzdem gemeinsam lebt, Toleranz, die wir haben, dann ist das für mich eins von diesen drei ganz wichtigen Themen.
Und das sind alles drei Aufgaben, die alle betreffen, die nicht nur Sache der Erwachsenen sind, sondern auch Teil des Aufwachsens sein müssen. Und deswegen ist, ich glaube, es hackt ein Buch für jedes Alter, aber vor allem für Jugendliche und für Erwachsene, die mit Jugendlichen da mal rangehen wollen.
Es ist eben nicht nur ein Schulbuch, sondern auch ein Familienbuch.
Definitiv. Ich habe auch überlegt, ob ich es einfach mal meinen Eltern in die Hand drücke. Weil ich finde das auch tatsächlich, warum nicht auch noch mal eine Stufe höher gehen? Da gibt es auch noch einiges an Nachholbedarf. Ja. Also insofern auf jeden Fall für alle was und vielen lieben Dank.
Danke dir, Anne, für diese tollen Fragen und das schöne Gespräch. Moin, moin. Tschüss. Sagt meine Hamburg, ne?
Genau. Das war Bell Stories. Ich bin Anne Sauer. Danke fürs Zuhören und bis bald.